Einführung in den Buddhismus. Was ich immer wieder interessant finde, ist, dass in der buddhistischen Lehre, in der Praxis, ein Großteil des Lebens von Buddha einfach ignoriert wird oder zumindest nicht praktiziert wird. Und wenn man sich das Leben von Buddha anschaut, steht da geschrieben, dass er bis 29 Jahre in praktisch paradiesischen Verhältnissen aufgewachsen ist. In einem Palast mit allen nur denkbaren Annehmlichkeiten zu dieser Zeit, mit einer der schönsten Frauen, die es jemals gegeben hat, so wird gesagt, allen Luxus, den man sich nur vorstellen kann. Und dieser Teil, der wird nicht praktiziert. Natürlich wird davon erzählt, aber in der buddhistischen Praxis, das, was ich sehe, taucht dieser Teil nicht auf, sondern es wird da begonnen, wo Buddha mit 29 Jahren war, nämlich wo er losgezogen ist und zum Asket geworden ist und sich auf den Weg der Meditation gemacht hat. Dort steigen wir ein. Und dieser Einstieg an dieser Stelle, der ist nicht zufällig, sondern der spiegelt das wider, wo für uns Kohärenz entsteht. Und diese Kohärenz ist nicht deswegen da, weil wir an dem Punkt sind wie Buddha damals mit 29, nämlich ein vollkommen erfülltes Leben auf dieser Ebene, sondern bei uns ist das Gegenteil der Fall. Uns fehlt das aufgrund von Bindungstrauma, aufgrund einer traumatisierten Gesellschaft, und wir steigen an diesen Punkt ein, weil das unsere Traumatisierung matcht, aber nicht, weil wir an dem Punkt sind. Die Gesellschaft damals, zu Zeiten des Buddha, war in einer Aufbruchstimmung, da war viel Lebendigkeit, es war eine offene Gesellschaft, geistig offen, die war nicht verloren, wie wir heute sind. Die war anders, die war heiler, gesünder, mehr der Natur angemessen. Und die ersten 29 Jahre von Buddha gehört doch genauso zum Buddhismus dazu, wie die ausgefeiltesten Meditationstechniken. Und tatsächlich ist es ja so, dass auch Buddha nicht gefunden hat, was er gesucht hat durch diese strenge Praxis. Das wird vielleicht so beschrieben, dass am Ende dieser asketischen, strengen, extremen Praxis mit Meditation und Isolation und Asketentum, dass dann dort die Erleuchtung herausgekommen ist. Das stimmt aber so nicht. So wie ich es verstehe, ist Buddha erwacht, als er alles losgelassen hat, als er aufgegeben hat. Er hat sowohl den Luxus des Palastes hinter sich gelassen, als auch den Weg des Gegenteils, nämlich des Asketentums. Das hat er beides losgelassen. Und in dem Moment, wo er das beides losgelassen hat, wo er aufgegeben hat, ist es passiert. Das heißt, von dem Luxusleben in das Asketentum ist nur meiner Meinung nach das Ausleben des anderen Pols gewesen. Und erst als er beides losgelassen hat, konnte das beides verschmelzen und sich auflösen. Und für uns als Gesellschaft, so wie wir heute sind, müssten wir eigentlich mit der buddhistischen Praxis da anfangen, wo Buddha angefangen hat. Nämlich mit einem Leben in Saus und Braus und mit allem, was wir uns nur wünschen und vorstellen und denken können. Mit der totalen Erfüllung unserer körperlichen, emotionalen, sozialen Bedürfnisse. Also warum nicht die buddhistische Praxis mit zum Beispiel einer Party beginnen oder einer Sexorgie? Das wäre der richtige Einstieg. das müsste erstmal bis zum Anschlag ausgelebt werden. Da müsste man den Menschen helfen, diese Ebenen auszuleben und zu realisieren, weil da sind wir ja noch gar nicht an der Stelle. Wir steigen als verlorene Kinder mit schwerem Bindungstrauma in den Meditationsweg ein, wo Buddha nach 29 Jahren Luxusleben begonnen hat. Und das ist nicht zielführend. Also aus meiner Sicht wäre eine Einführung des Buddhismus, es würde darin bestehen, dass man erstmal diese Ebenen heilt und bedient und dann eben den Weg der Meditation geht. Und das muss auch gar nicht getrennt sein, das muss auch nicht zeitlich getrennt sein. Das kann gleichzeitig da sein. Warum nicht gleichzeitig? Warum nicht in diesem Palast gleichzeitig einen Meditationstempel errichten und in jedem Zimmer einen Platz für Meditation haben? Das muss sich nicht gegenseitig ausschließen. Tatsächlich ist es in Wirklichkeit dasselbe. Und als Buddha zurückkam, nachdem er erleuchtet war, ist er zurückgekommen zu seiner Frau in den Palast. Und da ist er gefragt worden, hättest du das nicht hier auch erreichen können? Und es wird gesagt, er hätte nicht darauf geantwortet, sondern den Kopf gesenkt. Was bedeutet Zustimmung in Asien? Es war nicht notwendig, in den Gegenpol zu gehen. Prinzipiell nicht. Und vielleicht ist an dieser Stelle auch das wieder zu sehen, was ich sage, dass man weggehen muss, wenn etwas nicht kommuniziert werden kann. Und das, glaube ich, ist da auch passiert. Etwas in Buddha hat sich bewegt, über das er nicht reden konnte oder das nicht gehört werden konnte. Und deswegen musste er diesen Ort verlassen. Wenn es möglich gewesen wäre, über das, was mit 29 in ihm vorgegangen ist, zu sprechen, wenn er ein Ohr dafür gehabt hätte, dann wäre es nicht notwendig gewesen, den Palast zu verlassen. Jedenfalls nicht dauerhaft. Dann wäre es nicht zu einer Trennung gekommen. Dann wäre alles eins geblieben und er hätte dort meditieren können, er hätte dort die Lehrer treffen können. Diese Spaltung wäre nicht notwendig gewesen. Und wenn wir das heute nachmachen, in Form der buddhistischen Lehre, die Spaltung, die sowieso nicht notwendig ist, ausleben, aber dann sogar den ersten Teil weglassen, das ist ja noch verrückter. Das ergibt keinen Sinn. Wir müssen das beides haben und gleichzeitig verschmelzen. Das wäre die wirkliche Einführung des Buddhismus. Dass das beides in uns zusammenkommt, innen und außen. Tanzen, feiern, Sex, Liebe, Gemeinschaft, Meditation, alles zusammen. Und dann kommen wir an den Punkt raus, an dem wir sowieso die ganze Zeit sind. Wie jetzt.